der ganze Sonnenschein und die warmen Temperaturen machen auf jeden Fall auch im Gemüt einen Unterschied. Aber ich finde, es ist mehr die persönliche Freiheit, die man hier erlebt. Weil es weniger gesellschaftliche Erwartungen gibt und weil einen niemand beobachtet. Man schaut hier nicht über den Gartenzaun und guckt, was sein Nachbarn so macht und kommentiert das am Ende noch. Man checkt nicht andere Leute ab, mustert die, beurteilt die. Man gibt nicht unerwünschtes Feedback. Jeder macht hier sein Ding und alles, was man macht, ist am Ende für einen selbst, weil es interessiert sonst eh niemanden.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute geht's zurück an die Ostküste Australiens zu einem Mann, der als Student zusammen mit seiner Frau nach Brisbane gekommen ist. Und gemeinsam haben sie dann in ihrer Garage ein Unternehmen gegründet, das 10 Jahre später zum Marktführer wurde. Ja, was die beiden da gestartet haben und wie sie heute in Australien leben, das hörst du in der Folge gleich. Ich bin Nikolaus Kreuter und ganz neu gibt es hier bei Einfach Aussteigen am Ende jeder Episode einen wertvollen Bonusteil. Eine Nachbesprechung, wo ich mit meinem Gast noch tiefer in persönliche Learnings und Erfahrungen eintauche und wo es noch mehr hilfreiche Tipps gibt. Wenn du diese 15 Minuten extra nicht verpassen willst, dann werde jetzt Mitglied im neuen Einfach Aussteigen Club. Dort hörst du außerdem alle Episoden werbefrei und hast Zugang zu wertvollen Spezialfolgen. Das Allerwichtigste ist aber, wir rücken näher zusammen in der Club-Community. Wir tauschen uns direkt aus und du kannst mir auch direkt deine Fragen stellen. Komm mit rein und werde Mitglied. Den Link zum Club gibt's in den Shownotes oder auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com. Wenn du über Spotify hörst, dann schau da mal bei Einfach Aussteigen beim Bonusteil, da ist so ein Schloss, da einfach draufklicken, dann kommst du auch direkt zum Club. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
Mein Podcast.
Obwohl oder gerade weil Australien 15.000 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt ist, löst das Land bei vielen eine Sehnsucht aus. Für Tausende ist es ein Traum-Auswanderungsland und einiges spricht für Australien. Die großartige, abwechslungsreiche Natur- und Tierwelt, dazu die ungewöhnlich hohe Lebensqualität, die man hat, also Bildung, Wohlstand und Lebenserwartung werden in Australien großgeschrieben. Das Land ist außerdem politisch und wirtschaftlich stabil und die Menschen haben eine entspannte Mentalität. Heute geht es in die Region rund um Brisbane. Die drittgrößte Stadt des Landes liegt nicht nur direkt an einem Fluss, sondern auch in der Nähe zweier Traumküsten. Der Sunshine Coast im Norden und der Gold Coast im Süden. Das Klima ist subtropisch, die Winter sind mild, die Sommer sind warm. Also perfekt für alle, die gerne das ganze Jahr draußen sind. Mein heutiger Podcast ist Chris Dammann. Du kennst ihn vielleicht von seinem erfolgreichen YouTube-Kanal Leben in Australien, den er seit einigen Jahren macht. Denn Chris ist bereits 2006 als Student nach Australien gekommen und geblieben. Zusammen mit seiner Frau hat er sich später selbstständig gemacht. Heute haben sie 2 Kinder und leben etwas außerhalb von Brisbane. Ich bin jetzt sehr gespannt auf seine Geschichte und seinen Blick auf Australien. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Chris.
Ja, hallo Nikolas.
Chris, du bist gerade in Broome im Westen Australiens unterwegs, also so ziemlich am anderen Ende, wo du normalerweise lebst. Was siehst du, wenn du aktuell aus dem Fenster deines Wohnwagens, wo du, glaube ich, bist, gerade schaust?
Ich sehe Palmen, Palmen und nochmal Palmen. Das ist wirklich hier eine sehr tropische Ecke in Broome. Es ist super heiß, super schwül, aber ganz tolle Landschaft.
Und das ist so eine kleine Stadt oder was ist das da für eine Region?
Ja genau, das ist in der Kimberley Region im Nordwesten von Australien. Wir haben hier 15.000 Einwohner. Aber die Stadt ist relativ gut ausgebaut, sogar touristischer als andere Städte hier in der Gegend. Viele Leute kommen fürs Wochenende aus Perth hier hochgeflogen.
Okay, super. Also, ihr seid gerade auf einem Roadtrip unterwegs. Vielleicht da noch kurz, was siehst du, wenn du bei dir zu Hause aus dem Fenster schaust?
Wenn ich aus meinem Arbeitszimmerfenster rausschaue, dann sehe ich vor allem unseren Garten. Wir leben nämlich in einem Vorort in Brisbane mit Eukalyptusbäumen. Wir haben Possums im Garten, wir haben manchmal sogar Koalas und ja, leben am Stadtrand in der Natur.
Sehr cool. Also Fotos natürlich zu der Folge, wie immer aus dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, wer sich das unbedingt mal anschauen möchte. Und auch wenn man sieht da auch ein Foto von dir, auch wenn man es dir da nicht ansieht, du bist schon ein alter Hase in Sachen Auswandern, denn eure Auswanderung liegt bereits 20 Jahre zurück. Du bist damals kurz nach der Hochzeit mit deiner Frau Maren nach Australien gekommen. Wie kam es dazu, dass ihr schon so jung auch, ihr wart Anfang 20, dann nach Australien gegangen seid und eben gerade kurz nach der Hochzeit?
Damals waren wir beide mit unserem Studium hier in Deutschland sehr unzufrieden. Maren hat in Hamburg studiert, ich habe in Mannheim studiert. Und das hat uns aus verschiedenen Gründen nicht gefallen, sodass wir praktisch nach anderen Möglichkeiten gesucht haben. Und damals haben australische Universitäten Europa relativ viel Werbung gemacht. Und wir sind da auf eine Universität in Queensland gestoßen. Und die hat uns die Möglichkeit gegeben, erstmal als Fernstudenten von Deutschland aus das alles kennenzulernen und dann später mal rüberzugehen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind dann für ein Semester ins kleine Städtchen Toowoomba nach Queensland gegangen, um dort vor Ort zu studieren.
Und wie war das vor 20 Jahren?
Also es war anders als heute, vor allem, weil eben die Kommunikationstechnik viel, viel weiter zurückhing. Also ich erinnere mich noch an damals, da musste man eben ins Internetcafé laufen, 10 Minuten, um mal eine E-Mail zu schicken. Das kann man sich heute mit mobilem Internet natürlich gar nicht mehr vorstellen. Aber Australien war auch damals schon ein westliches Land, das darf man nicht vergessen. Und auch damals schon hatte es einen relativ hohen Lebensstandard.
Und euer Plan war, da einfach ein paar Monate zu bleiben, dann wieder zurückzugehen? Oder was war die Idee von diesem Auslandsstudium? Weil ich glaube, ihr hattet ja nicht gleich vor, dahin auszuwandern.
Es war wirklich absolut nur als ein Auslandssemester gedacht. Wir wollten nach 8 Monaten wieder in Deutschland sein und dann eigentlich was in Deutschland aufbauen. Aber es hat uns gut gefallen. Es gab dann auch die Möglichkeit, sich all die Studienleistungen aus Deutschland anerkennen zu lassen, sodass wir dort dann letztendlich in Australien den Bachelor machen konnten. Und dann hat es uns gefallen. Wir haben uns entschieden, noch den Master hinten dran zu hängen. Und damit waren wir eigentlich in dieser Australien-Falle drin. Das passiert tatsächlich vielen Leuten so. Die wollen gar nicht lange hier bleiben, aber dann ist es doch irgendwie ganz nett. Und dann kam ein Jahr zum anderen und irgendwann war es dann zu spät.
Das heißt, ihr habt eigentlich gar nicht gemerkt, dass ihr irgendwann ausgewandert seid. Ihr seid einfach geblieben und nicht immer nach Hause gegangen.
Das stimmt. Und wir hatten auch die ersten Jahre immer noch im Hinterkopf, dass man ja eigentlich irgendwann zurück nach Deutschland muss. Dass man sich nicht so für das ganze Leben festlegen kann. Das ist ja auch gerade mit Anfang 20 sehr schwierig. Und tatsächlich sind wir auch nach ein paar Jahren wieder zurück nach Deutschland gegangen für ein Jahr. Eben weil wir diese Entscheidung am Anfang nicht treffen konnten. Die war uns zu groß.
Wie ist das eigentlich nur, also wir kommen da auch später noch dazu, aber als Student dann auch so mit Aufenthaltsbewilligung? Also wenn man eben sagt nach dem Studium, es gefällt mir da so super gut, ich würde gern bleiben. Wie leicht oder wie schwer ist das dann?
Das hängt sehr davon ab, was man studiert hat und wie zu dem Zeitpunkt die Visumsregularien sind. Dazu muss man allgemein wissen, dass sich die Gesetze zum Thema Einwanderung, welche Berufe erlaubt sind, welche nicht und zu welchen Bedingungen, eigentlich alle 6 Monate ändern. Wir hatten damals die Möglichkeit, über eine Art Absolventenvisum, weil wir lang genug in Australien studiert haben, letztendlich die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Allerdings auch nur, nachdem wir uns mehr als 3 Jahre lang auf einem Überbrückungsvisum abgemüht haben. Und das hatte auch echte Nachteile.
Das Coole ist ja noch, ihr habt ja während des Studiums einen Nebenjob gehabt. Also ich glaube, du auf jeden Fall. Du hast dann als Übersetzer für Deutsch-Englisch gearbeitet. Und nach dem Studium ist daraus eine Business-Idee entstanden. Erzähl doch mal, was kam da nach dem Studium?
Ja, ganz genau. Das waren ganz kleine Anfänge. Ich habe eben den Nebenjob des Übersetzers begonnen während des Studiums. Wirklich sehr oldschool, einschließlich kleiner Anzeige in den gelben Seiten in Brisbane. Also geradezu bizarr, wenn man heute drüber nachdenkt. Und nach dem Studium habe ich mich dann erst beworben bei verschiedenen Firmen, aber ich wurde immer abgelehnt, weil ich eben, ich hatte es ja schon angedeutet, keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hatte und das hat die Firmen einfach so abgeturnt, dass ich keinen Job bekommen habe. Ich habe mich, glaube ich, bei 80 Firmen beworben, auch viele so Junior Positions, also praktisch Absolventenjobs, erste Positionen. Nichts hat funktioniert, Absagen immer mit dem gleichen Grund und tja, dann blieb mir eigentlich zu dem Zeitpunkt nur die Selbstständigkeit. Und dann habe ich eben überlegt, wie kann ich ein etwas signifikanteres Einkommen generieren, weil so groß ist die Nachfrage nach nur deutschen Übersetzungen auch nicht. Und habe eben meine eigene Agentur gegründet, wo ich eben alle Sprachen angeboten habe. Und meine Aufgabe dann war, den passenden Übersetzer für den jeweiligen Job zu finden.
Ah, krass. Und war das noch so, dass du dich so drauf fokussiert hast, auf Leute, die auch nach Australien kommen wollen? Also, dass du hauptsächlich da Dinge übersetzt hast, die für die relevant waren?
Ja, ganz genau. Die Firma, beziehungsweise die erste Teilfirma sozusagen, hieß The Migration Translators, frei übersetzt mit die Einwanderungsübersetzer. Und wir haben ganz gezielt diesen Markt angesprochen. Leute, die neu in Australien sind und die für ihren Visumsantrag oder für ihre ganzen Behördengänge eben die Dokumente aus dem Ausland übersetzen lassen müssen. Sowas wie Führerschein, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Arbeitszeugnisse, Uni-Abschlüsse. Alles, was man halt braucht, wenn man hier neu anfängt.
Und wie lief das?
Das lief tatsächlich von Anfang an ziemlich gut. Es gab damals zwar die klassischen Übersetzungsbüros hier, aber die waren halt schlecht zugänglich, die waren technologisch auch nicht sonderlich modern. Wir waren damals die Ersten zum Beispiel, die einen Live-Chat online gemacht haben. Also damals natürlich kein Bot, keine KI, sondern echte Menschen, die eben sofort online mit einem gechattet haben. Und wir haben so ein bisschen es geschafft, so technologisch so die Vorreiter zu sein. Und deswegen lief das eigentlich relativ gut an.
Ja, ihr wurdet ja zum Marktführer innerhalb von 10 Jahren, ne?
Ganz genau, das war eine sehr verschlafene Branche hier, muss man sagen. Da gab es teilweise Riesenübersetzungsbüros, die in Regierungsbesitz waren, wo der Service aber auch wirklich grottenschlecht war. Und wir haben das so ein bisschen aufgemischt. Es war nicht einfach, aber für mich war auch ab einem gewissen Punkt klar, dass da noch Potenzial liegt, dass man nur aufbrechen muss.
Ich habe eine Doku über euch gesehen, die lief in der ARD, gibt es auch bei YouTube. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, auch in den 10 Jahren relativ wenig Freizeit so hängen geblieben ist. Also was bedeutet es da, sich eben in Australien selbstständig zu machen und so eine Firma aufzubauen?
Naja, viele, wenn sie an Übersetzungen denken, denken ja, oh, das ist langweilig. Und wir reden jetzt hier natürlich auch von der Zeit, als es noch keine Maschinenübersetzungen gab oder die nicht zuverlässig waren. Aber tatsächlich war das eine relativ hektische Geschichte. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten gerne 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für die Leute da sein. Und das haben wir auch gemacht, weil oft Leute für Visumsanträge oder für Familiennotfälle wirklich schnell Übersetzungen brauchen und die Lücke hat einfach niemand bedient. Und die Folge war halt, dass man eigentlich immer, egal was man so gemacht hat, unterbrochen wurde mit irgendwelchen Anfragen, E-Mails oder mit der Arbeit. Also Privatleben und Arbeitsleben ist komplett verschwommen und so eine scharfe Trennung gab es nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr.
Also wart ihr dann da auch teilweise erschöpft oder wie anstrengend ist das, eben so eine Firma aufzubauen?
Ja, es war wirklich sehr harte Arbeit, das muss ich wirklich sagen. Also als wir das nach 10 Jahren verkauft haben, ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen Burnout hatten, so schlimm war es nicht, aber man merkt schon so eine gewisse Erschöpfung oder auch eine, ja, ich sag mal, so einen gewissen Rückgang der Konzentrationsfähigkeit, weil man es einfach so gewöhnt ist, unterbrochen zu werden oder 3 Dinge gleichzeitig zu machen. Das hat natürlich auch einen langfristigen Einfluss.
Wie ging das eigentlich so generell so in der Arbeitswelt in Australien? Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn man eben mit Australiern zusammenarbeitet, was ist da anders als in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Und ich habe über die Jahre immer wieder auch Menschen aus Deutschland eingestellt und habe also auch so gewissermaßen den Vergleich. Man kann schon sagen, dass Deutsche ein bisschen anspruchsvollere Arbeitnehmer sind als Australier. Ein Bekannter von mir hat das mal als Higher Maintenance bezeichnet. Also Deutsche wollen ein bisschen mehr betreut werden. Die wollen eine persönliche Interaktion mit dem Chef. Die fragen auch gern nach Hilfe. In Australien ist das weniger üblich. Hier hat eigentlich ein Vorgesetzter erstmal keine große Lust, sich zu sehr mit seinen Mitarbeitern zu beschäftigen und erwartet eigentlich, dass die Probleme selbstständig lösen und auf ihn nur im absoluten Notfall zukommen. Deswegen haben auch Deutsche hier manchmal Probleme in der Arbeitswelt.
Also weil der Chef sich nicht für die interessiert oder warum?
Ja, das kann man tatsächlich vereinfacht so ausdrücken, weil die Deutschen wollen halt dann zeigen, dass sie gute Arbeitnehmer sind, indem sie halt Fragen stellen, indem sie vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge machen. Aber für den Vorgesetzten ist das alles nur mehr Arbeit und kommt deswegen gar nicht so gut an.
Und so generell, so, weil ich stelle ja immer mir so vor, ich war nur einmal in Australien, aber du siehst halt einfach so viele Leute so in Shorts und Flipflops rumlaufen. Ist das auch so von der Arbeitsmentalität eher so entspannt?
Also das hängt natürlich sehr von der Branche ab. Es gibt viele Branchen, die ähnlich formal sind wie in Deutschland, sagen wir jetzt mal Investmentbanking oder Immobilien oder sowas. Mhm. Es hängt vom Unternehmen ab. Bei uns war es immer extrem entspannt. Wir haben ja, als wir dann Angestellte hatten, aus der Garage bei uns zu Hause gearbeitet, für tatsächlich mehrere Jahre. Da kamen dann immer mehr Schreibtische rein. Und da gab es natürlich keinen Dresscode. Wir hatten ja keinen Publikumsverkehr. Bei uns war alles online und übers Telefon. Und mir war es vollkommen wurscht, wie die Leute da auftauchen, ob sie Schuhe anhatten oder nicht. Hauptsache, die Arbeit wurde gemacht.
Okay. Ja, also das eine ist so die berufliche Komponente. Auf der anderen Seite, ja, das Land und die Menschen und so das Einleben. Wie ist euch das denn so in den ersten Jahren auch gelungen? Eben auch, wenn man so mit so einer deutschen Mentalität nach Australien kommt, wie leicht findet man da Anschluss? Wie leicht ist man da auch in einem Bekanntenkreis dann plötzlich drin? Oder wie schwer wird das?
Also man kann schon sagen, die Australier warten nicht unbedingt auf Ausländer, um es mal ganz platt zu sagen. Es ist nicht so, dass sich jetzt, sagen wir mal, ein australischer Freundeskreis wahnsinnig darauf freut, darauf wartet, dass da jemand aus dem Ausland zu ihnen stößt. Das ist am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig. Und auch wir hatten für viele Jahre mehr Leute, die auch aus dem Ausland kamen, weil man eben so eine ähnliche History hat, weil man ähnliche Alltagsprobleme hat, über die ähnlichen Dinge redet. Australier, die nur in ihrem eigenen Land leben, vielleicht auch noch gar nicht mal im Ausland waren, haben da halt oft eine andere Perspektive und es ist schwer, da so Common Ground zu finden. Und hinzu kommt auch noch, dass, und das ist jetzt in zunehmendem Alter noch ein größeres Thema, viele Australier gar nicht unbedingt große Freundeskreise haben und auch ihren Freundeskreis nicht vergrößern, sondern sich eher so in ihrer eigenen Familienbubble aufhalten.
Was würdest du sagen, bist du heute noch oder seid ihr heute noch Ausländer, in Anführungsstrichen?
Tja, also Australier nehmen uns auf jeden Fall als Ausländer wahr. Das kann man so sagen.
Auch nach 20 Jahren?
Absolut, absolut. Ich kriege auch heute noch im Supermarkt an der Kasse die Frage gestellt, ob ich meinen Urlaub genieße, wegen des Akzents halt. Das ist manchmal frustrierend, aber es ist halt so. Wir werden definitiv als Ausländer wahrgenommen und manche machen auch so Scherze, wie wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, eine australische Formulierung oder Redewendung verwendet, dann loben die einen dafür, dass man so gut Englisch spricht und sowas. Das ist schon ein bisschen doof, muss man sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Australien ja wirklich das extremste Einwanderungsland der Welt ist. Immerhin haben hier mehr als 50% der Bevölkerung mindestens ein Elternteil, das im Ausland geboren ist. Mhm. Aber so True Blue Aussies, die seit Generationen hier sind, naja, die haben da oft nicht so das Feingefühl.
Wie lange, was würdest du sagen, hat es gedauert, bis ihr euch so angekommen gefühlt habt?
Wir sind ja nach einigen Jahren, ich glaube es waren 4 oder 5, nach Deutschland zurück. Eben weil wir dachten, okay, wir müssen es in Deutschland nochmal versuchen, wir sind sehr früh ausgewandert, ewig hier bleiben können wir uns eigentlich nicht ganz vorstellen. Bis dahin waren wir nie ganz angekommen, da war es für uns wirklich nur ein Lebensabschnitt. Dann kam die zweite Deutschlanderfahrung. Und das hat uns so wenig gefallen, dass wir praktisch mit wehenden Fahnen wieder zurück nach Australien sind nach einem guten Jahr. Und dann haben wir uns richtig zu Hause gefühlt. Da wussten wir wirklich, Australien ist jetzt Heimat.
Was denkst du, woran liegt das hauptsächlich? Also, weil natürlich schönes Wetter gibt es ja an vielen Orten, in vielen Ländern. Was hat euch da hingebracht oder was ist am Ende so das Ausschlaggebende?
Das Wetter ist auf jeden Fall ein Argument. Der ganze Sonnenschein und die warmen Temperaturen machen auf jeden Fall auch im Gemüt einen Unterschied. Aber ich finde, es ist mehr die persönliche Freiheit, die man hier erlebt. Und viele Leute sagen immer, ach, in Australien gibt es so viel komische Gesetze, so viel ist verboten, das ist doch überhaupt nicht frei. Aber ich finde eben doch, dass man im Alltag freier lebt als in Deutschland, weil es weniger gesellschaftliche Erwartungen gibt und weil einen niemand beobachtet. Man schaut hier nicht über den Gartenzaun und guckt, was sein Nachbarn so macht und kommentiert das am Ende noch. Man checkt nicht andere Leute ab, mustert die, beurteilt die. Man gibt nicht unerwünschtes Feedback. Jeder macht hier sein Ding und alles, was man macht, ist am Ende für einen selbst, weil es interessiert sonst eh niemanden.
Ja, wie sieht das Leben jetzt heute bei euch aus? Ich weiß, ihr habt die Firma, glaube ich, vor 2, 3 Jahren verkauft, könnt wahrscheinlich auch gut davon leben. Du bist inzwischen und da wollen wir jetzt noch drauf kommen, hauptsächlich als Content Creator auf YouTube unterwegs. Der Kanal heißt Leben in Australien. Da gibt es sehr viele coole, ehrliche Videos mit Infos, mit Sachen, die man sonst nicht so über Australien zu hören und zu sehen bekommt. Unter anderem gibt es ein sehr gut geklicktes Video mit dem Titel Was ist krass anders in Australien? Natürlich im Vergleich zu Deutschland. Was würdest du sagen, ist denn so krass anders?
Eine Sache, die im Alltag immer wieder einem Probleme verursacht, ist, dass Australier viel kurzfristiger denken als Deutsche. Langfristiges Planen ist hier nicht so in Mode. Hier sind alle Entscheidungen auf einen kürzeren Zeitrahmen reduziert. Zum Beispiel, Gehälter werden ja hier wöchentlich ausgezahlt, nicht monatlich. Kein Australier hätte überhaupt die Finanzskills, sich sein Geld über 30 Tage einzuteilen, weil eben nicht so langfristig gedacht wird. Oder die Miete wird hier auch wöchentlich gezahlt. Die Kündigungsfristen für Wohnungen sind nur einige Wochen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine neue Wohnung suchen möchte, dann mache ich das vielleicht 2 oder 4 Wochen vorher. Wenn ich da Monate vorher anfange, dann werde ich einfach keine finden, weil die ganzen Entscheidungen viel kurzfristiger getroffen werden.
Ja, es gibt auch noch ein Video, das fand ich auch cool. Das heißt, was sind die schlimmsten Fehler, die Deutsche in Australien machen können? Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Fehler nennen.
Ein Fehler, den Deutsche immer wieder begehen und den auch ich mehrfach begangen habe, ist, dass man zu nachtragend ist und Konflikte eskalieren lässt. Wenn was schief geht, ist es ja in Deutschland so, wenn man sich mit jemandem streitet, dann möchte man das ausdiskutieren. Da, im schlimmsten Fall hier, Anzeige ist raus, Anwalt einschalten und sowas und die Sache bis zu Ende durchkämpfen. Das ist in Australien keine gute Idee. Die australische Art und Weise der Konfliktlösung ist eher das sogenannte Walk Away. Das heißt, man geht einfach weg, man lässt es auf sich beruhen, bevor es zu schlimm wird. Der große Vorteil daran ist, dass man später dann ohne Gesichtsverlust auch wieder auf die andere Person zutreten kann. Und das ist wiederum so wichtig, weil Australien eigentlich ein kleines Dorf ist. Hier wohnen zwar, was sind es jetzt, 25 Millionen Menschen, aber wenn man das mal runterbricht auf Städte oder auf Berufsgruppen oder auf Alterskohorten, dann wird man ganz sicher Menschen zweimal treffen. Auch die, mit denen man sich gestritten hat. Und da ist natürlich nützlich, wenn man sich noch irgendwie miteinander beschäftigen, irgendwie miteinander umgehen kann.
Also das heißt, Australier können gut vergessen, also die sind nicht nachtragend.
Ja, definitiv. Sie sind konfliktaversiv und das kann für Deutsche schwierig sein, wenn man das eben nicht versteht. Wenn man darauf beharrt, das auszudiskutieren, dann wird man als sehr aggressiv wahrgenommen und dann ja, kann das unerfreuliche Nebenwirkungen haben. Ich erinnere mich wirklich an so einige Situationen während der Uni-Zeit, wo ich vielleicht zu sehr auf mein Recht beharrt hatte und das kam einfach nicht gut an. Man kommt dann sehr unsympathisch rüber, man wird in der Zukunft dadurch Nachteile haben. Ich sage jetzt nicht, dass man alles mit sich machen lassen sollte, aber man muss schon sehr gut überlegen hier, welche Kämpfe man führt und welche nicht.
Denkst du da teilweise heute noch drüber nach, also bevor du was sagst und hast quasi so eine Art Schere im Kopf oder ist das mittlerweile so völlig ins Blut übergegangen?
Ich muss sagen, es ist sehr ins Blut übergegangen, manchmal sogar zu sehr. Mittlerweile kann ich mit Konflikten definitiv schlechter umgehen als vor 20 Jahren, da hat mich Australien echt verändert. Ich bin fast so konfliktaversiv wie die Australier. Im Zweifelsfall sage ich, okay, komm, lass gut sein, wir reden nicht mehr drüber, ich ignoriere es einfach, ich kehre es unter den Teppich, das hätte ich früher nie gemacht.
Ja, weil eben das schließt auch so ein bisschen die Frage an, gerade wenn man 20 Jahre in einem Land lebt und vorher ja eben ein bisschen mehr als 20 Jahre in Deutschland gelebt hat, wie sehr deutsch bist du dann noch? Also weißt du, fühlst du dich deutsch oder bist du mittlerweile schon eher Australier?
Tja, irgendwie beides und keins von beiden. Ich glaube, Maren hat in einem unserer Videos mal den Ausdruck benutzt, kulturell nicht binär. Ich glaube, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Man ist irgendwie so dazwischen und man kann so ein bisschen die Beobachterrolle einnehmen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man ist mit keiner Kultur so richtig verwurzelt, ist auch relativ wenig Zwängen dann ausgesetzt, aber man kann beides interessiert beobachten und kommentieren.
Kurze Pause hier in der Episode. Es geht gleich wieder weiter. Ich wollte nur schnell eine Alltagsbeobachtung mit dir teilen. Kennst du diese Züge auch, in denen angeblich immer WLAN verfügbar ist? Oder wo so steht kostenloses Internet an Bord? Und was du bekommst, ist eine Webseite, die 5 Minuten lädt und dann wieder abbricht. Ja, also ich nutze stattdessen lieber Saily. Damit buche ich mir vorher ein günstiges Datenpaket, egal wo ich im Ausland gerade unterwegs bin. Und ich bin damit einfach immer im schnellen und sicheren Internet. Ob im Zug, im Auto oder irgendwo im Nirgendwo. Saily funktioniert in über 200 Destinationen, verbindet sich automatisch immer mit dem besten Netz vor Ort und bietet dir einen Webschutz und einen integrierten Adblocker, der dir bis zu 28% deines Datenvolumens spart. Wenn du also unterwegs nicht auf gut Glück im Internet sein möchtest, dann lad dir jetzt die Saily App herunter. Mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du außerdem noch 15% Rabatt auf alle Datenpakete. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter hier in der Episode. Ja, eben vielleicht nochmal kurz zur beruflichen Situation zurück. Eben, ihr habt diese Firma verkauft. Was macht deine Frau heute oder wie sieht generell jetzt so euer Alltag, euer Leben aus?
Genau, meine Frau ist schon seit vielen Jahren Autorin. Sie veröffentlicht also bei großen deutschen Verlagen, wie zum Beispiel Bastei Lübbe oder Thienemann, Romane, cool, unter Pseudonym teilweise. Und das hat sie auch schon gemacht, bevor wir die Firma verkauft haben, macht sie aber immer noch. Und YouTube ist für mich ja so ein Passion-Projekt, also ein leidenschaftliches Projekt, das aber jetzt nicht primär dem Geldverdienen dient. Ich bin ansonsten noch in der Startup-Welt aktiv und ich investiere praktisch in Startup-Unternehmen in Australien, in Neugründungen und assistiere da entsprechend.
Ist das auch was, wo du sagst, das lohnt sich da in Australien eben ein eigenes Unternehmen noch zu gründen und da zu investieren?
Ja, ich denke schon. Also generell ist die Selbstständigkeit schon eine gute Option in Australien. Also erstmal muss man sagen, für Ausländer, die hierher kommen, für neue Einwanderer ist das ja oft sogar die einzige Möglichkeit, weil es eben schon schwierig ist, diesen ersten Job zu finden. Aber auch allgemein ist das Klima hier sehr, sehr positiv gegenüber der Selbstständigkeit. Das ist definitiv kein Makel, wenn man selbstständig ist. Das wird immer sozial sehr hoch angesehen. Selbst wenn man in Anführungszeichen nur ein selbstständiger Putzmann ist. Selbstständigkeit kommt immer gut an und man kriegt immer viel Respekt dafür. Plus, es ist auch noch wirklich einfach. Es gibt sehr wenig Bürokratie für Selbstständige, gerade für Kleinselbstständige. Man kann eigentlich hier innerhalb von wenigen Minuten sogar eine größere Firma, eine GmbH gründen. Man geht einfach online, man holt sich eine Gewerbenummer. Auf einer anderen Website lässt man dann die GmbH gründen und am Ende des Geschäftstages ist man eigentlich im Game und kann loslegen.
Ihr habt in der Garage angefangen. So generell mit dem, was man verdient und was da das Leben kostet. Also weißt du, wie sehr muss ich da ackern, gerade auch wenn ich in der Selbstständigkeit bin, um da über die Runden zu kommen?
Also egal, was man macht, man hat ja Konkurrenz. Das heißt, letztendlich muss man besser sein als die Konkurrenz. Und das heißt natürlich auch, dass man lange Tage hat. Das gilt in der Selbstständigkeit auf jeden Fall. Und wenn man im Angestelltenverhältnis ist, ist es tatsächlich auch so, dass in Australien die Jahresarbeitszeit höher ist als in Deutschland. Also man denkt immer so, Australier, die sind entspannt, die hängen nur am Strand ab oder grillen sich da lustig was ab im eigenen Garten. Nee, die Australier arbeiten tatsächlich mehrere hundert Stunden mehr im Durchschnitt als die Deutschen. Das sollte man wissen, wenn man hierher kommt, dass man hier nicht immer um 17.30 Uhr Schluss macht.
Und so generell, ihr lebt seit 20 Jahren da, wie haben sich da die Lebenshaltungskosten entwickelt? Also im Vergleich zu dem, was du verdienst und was das Leben da kostet. Vielleicht hast du da so ein paar Preisbeispiele.
Also ich weiß, als ich am Anfang hier war, hatten die Leute, die Deutschen, die schon hier waren, immer gesagt, ach, Lebensmittel sind ja so viel billiger in Australien als in Deutschland. Das stimmte aber auch schon damals nicht. Was immer billiger war in Australien, war Fleisch sehr lang. Rindfleisch und Lammfleisch sowieso, aber es gab keine Discounterkultur hier. Allein deswegen waren schon Lebensmittel hier viel, viel teurer. Lebenshaltungskosten allgemein sind gestiegen, sind auch in den letzten Jahren nochmal gestiegen, aber die Gehälter sind ja auch gestiegen, weswegen man eigentlich hier mit einem Job gerade als Einwanderer ganz gut zurechtkommt. Und ich sage gerade als Einwanderer, weil für viele Visumskategorien gibt es gewisse Gehaltsgrenzen, die überschritten werden müssen. Das heißt, wenn man zu wenig verdienen würde, kommt man auch gar nicht erst rein. Ein Problem sind allerdings die Mieten. Die liegen so um etwa 40-50% über dem deutschen Durchschnittsniveau. Das ist schon ein heftiger Brocken. Aber da muss man auch wieder bedenken, dass Mieten hier für die meisten nur eine Übergangslösung ist. Die Quote der Immobilieneigentümer ist viel, viel höher als in Deutschland.
Das heißt, ihr habt auch, glaube ich, mittlerweile ein Haus am Stadtrand gekauft dann.
Genau, wir haben sehr früh schon ein Haus gekauft. Also ich glaube, das war schon im ersten oder zweiten Jahr der Selbstständigkeit. Sobald man da einen Einkommensnachweis hat, geht man hier zur Bank und meistens kriegt man den Kredit auch. Man braucht ja teilweise nur 5% Eigenkapital. Das ist schnell zusammenverdient. Damals hat man ein Familienhaus für umgerechnet 180.000, 190.000 Euro bekommen. Und Australier ziehen ja auch sehr oft um, alle 7 Jahre im Schnitt. Und so der australische Standard-Lebensplan ist schon möglichst früh ein Haus kaufen, mit dem ersten Job definitiv bis Mitte 20 das eigene Haus, das ist das Ideal. Und dann alle paar Jahre eben upgraden, das heißt das Haus tauschen gegen ein größeres und teureres. Ist jetzt seit Corona schwierig geworden, wegen der starken Immobilienpreissteigerungen, aber vom Prinzip her ist das immer noch das Ideal.
Deswegen, ist das denn noch möglich? Weil in Deutschland ist es ja gerade für so First Buyer, also wenn du eben sagst, du bist so zwischen 20 und 30, ist ja kaum möglich, wenn du jetzt nicht irgendwie noch geerbt hast oder irgendein anderes Haus noch hast, was du dann verkaufst, dir irgendein Haus zu kaufen.
Es ist schon schwieriger geworden. für den Erstkauf spricht immer noch, dass eben hier die Eigenkapitalanforderungen geringer sind. Aber Australien ist auch tendenziell ein Hochzinsland und wir hatten nie sowas wie Negativzinsen oder irgendwelche Hypothekenkredite für 1%. Im Moment zahlt man, was ist das, ich glaube 5 oder 6% für einen Hauskredit. Das ist schon einiges. Man muss flexibel sein. Also heutzutage kaufen sich halt viele Leute zuerst nicht ein Haus, sondern eine Eigentumswohnung. Das ist deutlich günstiger. Oder sie gehen in kleinere Städte, sie gehen weiter raus aus der Stadt. Ich sag mal so, die Innenstädte in allen australischen Metropolen, die sind einfach mal schweineteuer.
Also da sind dann auch Restaurantbesuche, Lebensmitteleinkäufe und so sind dann auch deutlich teurer.
Tja, da hätte ich dir wirklich fast 20 Jahre lang recht gegeben. Das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich geändert. Ich war mehrfach in Deutschland seit Corona und ich würde heute sagen, dass gerade Gastronomie und viele andere Kategorien von Lebenshaltungskosten etwa so ein Drittel günstiger sind in Australien als in Deutschland. Das hat natürlich auch mit dem Wechselkurs zu tun, aber so über einen Kamm scheren kann man das nicht mehr. 20 Jahre lang oder 18 Jahre lang war Australien wirklich immer das teure Land in jeder Dimension. Das ist definitiv nicht mehr so. Deutschland hat da sehr stark aufgeholt.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, in Deutschland ist es immer günstig gewesen. Und wenn man dann nach Hause kommt, merkt man plötzlich, oh nee, die Preise haben sich dann schon verändert. Oder wann wart ihr das letzte Mal in Deutschland?
Ich war vor 18 Monaten das letzte Mal da. Also ich habe die letzte Preissteigerungswelle schon mitbekommen. Um dir mal ein ganz klassisches Beispiel zu geben. Also wenn ich hier in einem Restaurant einen Mittagstisch zu mir nehmen möchte, Hauptgericht, irgendwas beim Asiaten oder sowas, dann zahle ich da vielleicht fürs Gericht 7 €. Das habe ich in Deutschland nicht mehr gefunden.
Nee, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also ich habe ja lange in Berlin gelebt, da konntest du auch für 5 € sehr lange, sehr gut Mittagessen, aber die Zeiten sind leider vorbei. Wir kommen gleich noch zu den Tipps, was du Leuten mitgibst, die auch nach Australien auswandern wollen. Ich wollte vorher noch, weil wir ja immer hier auch versuchen, eben das so authentisch wie möglich auch abzubilden, noch auf die Schattenseiten in Anführungsstrichen am Leben in Australien zu sprechen kommen. Was würdest du sagen, sind denn eben so die Seiten, die vielleicht wenige kennen und die vielleicht im Vergleich zum Leben in Deutschland nicht so toll sind?
Also da muss ich auch nochmal auf das Thema Mieten zurückkommen, weil Mieten ja für viele Deutsche schon der Normalfall ist und wenn sie neu hier sind, natürlich auch der Fall. Als Mieter hast du aber hier eigentlich keine Rechte. Du kannst schnell rausgeschmissen werden, es gibt nur Zeitverträge für 6 oder 12 Monate. Nach 6 oder 12 Monaten kann der Vermieter dann die Miete beliebig neu festsetzen. Meistens erhöht er sie so stark, dass du de facto zum Umzug gezwungen wirst. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm in den ersten Jahren, wenn man neu hier ist. Zweites Thema ist Umweltschutz. Viele Deutsche sind ja sehr nachhaltig, achten auch auf den CO2-Fußabdruck und solche Dinge. Und hier hängt der Umweltschutz eigentlich 40 Jahre zurück. Ja. Also es gibt ja in ganz Australien zum Beispiel nicht eine Müllverbrennungsanlage. Es sind ja alles nur Deponien, wo alles weitgehend unsortiert hingekippt wird. Also richtige klassische Müllberge, wie man sie in Deutschland vielleicht in den 60er Jahren noch kannte. Das belastet viele Deutsche. Und ist natürlich unbefriedigend, weil man seine Ideale von nachhaltigem Leben hier wirklich nur sehr, sehr schwer ausleben kann. Nächster Punkt, die Konfliktaversion hat natürlich auch weitergehende Konsequenzen, dass einfach viele Themen hier nicht angesprochen werden. Viele Deutsche kommen hier zum Beispiel her mit großem Interesse an der indigenen Bevölkerung, an den Aboriginals. Und das ist politisch hier was, das wird eigentlich weitgehend verdrängt. Der Bevölkerungsgruppe geht es sehr, sehr schlecht. Diskriminierung ist da bis heute an der Tagesordnung. Man muss sich mal vor Augen halten, dass es bis 1972 noch Aboriginal Sklaven gab. Und das wurde eigentlich alles überhaupt nicht aufgearbeitet. Und wenn man dann als Deutscher kommt, mit einem gewissermaßen gesunden Verhältnis zur Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung, dann kann man hier einfach nur staunen. Das kann einen schon sehr abtönen. Da kann man auch schnell so das Vertrauen oder die Begeisterung für die australische Gesellschaft verlieren.
Jetzt vielleicht noch ein Thema, was bei dem Punkt ein bisschen abwegig scheint, aber Leute, die eine Spinnenphobie haben, ist das möglicherweise auch noch eine Schattenseite oder wie ist das so generell mit der Tierwelt bei euch so in Brisbane?
Das Kommentar oder die Frage kriege ich auch bei YouTube total oft. Leute, die sagen, oh, ich könnte nie nach Australien gehen wegen der Spinnen oder wegen der Schlangen, aber das ist eigentlich kein so großes Thema. Schlangen wird man vor allem dann treffen, wenn man in der Natur unterwegs ist oder extensiv im Garten arbeitet. Und Spinnen, naja gut, die gibt es in Deutschland auch, so ekelhafte Kellerspinnen. Die Statistik ist da auf jeden Fall auf einer ganz guten Seite. Tödliche Unfälle mit Schlangen oder Spinnen sind hier super, super selten und die echten Risiken liegen ganz woanders.
Sondern im Verkehr oder wo?
Ja, genau. Zum Beispiel im Verkehr. Es gibt oft schreckliche Unfälle mit Leuten, die neu in Australien sind, die auf der falschen Straßenseite fahren irgendwann mal und dann kommt es zum Frontalcrash. Oder natürlich die UV-Strahlung ist hier immer ein Thema, das Hautkrebsrisiko. Also ich denke, man muss sich vor vielen Dingen in Australien fürchten. Die Schlangen und Spinnen spielen meistens eine untergeordnete Rolle.
Okay, gut zu wissen. Ich hatte es vorhin gesagt, es gibt Tausende, die nach Australien auswandern wollen und die dich sicher auch kontaktieren und nach Tipps fragen. Was gibst du eben Menschen mit, die sagen, oh, ich möchte gerne dahin ziehen? Wie schaffe ich das?
Genau, also diese Anfragen gibt's wirklich und das sind auch zunehmend, das hat sich etwas verändert, sehr junge Menschen, die eigentlich schon am Ende der Oberstufe oder nach dem Abitur daran denken, auszuwandern. Und ich denke, egal in welchem Lebensabschnitt man ist, das Wichtigste ist, dass man die Visumsfrage an den Anfang stellt, weil das ist wirklich sehr schwierig. Das australische Einwanderungsrecht ist ja komplex und es ändert sich auch andauernd und letztendlich kann das Element sein, das alles versaut. Man muss zuerst schauen, welche Optionen für ein Visum gibt es. Und da gibt es manchmal mehr als nur eine. Zum Beispiel hat ja auch jeder Bundesstaat in Australien noch seine eigenen Visumsklassen. Das alles selber zu durchschauen ist schwierig. Mein Tipp ist immer, am Anfang immer einen zugelassenen Einwanderungsberater, Registered Migration Agent, aufzusuchen. Das kann man auch über Zoom machen, zahlt für eine Erstberatung vielleicht 100, 150 Euro. Und dann weiß man, was man da machen muss, welche Optionen man hat. Man kann ja auch zum Beispiel seine ganze Ausbildung hier in Deutschland so ein bisschen anpassen, um danach bessere Chancen zu haben. Also da gibt's Möglichkeiten, aber das sollte man nicht vergessen. Und für alle, die unter 30 sind, ist so ein Working Holiday Visum sowieso das Allerbeste, weil man erstmal ins Land kann für ein Jahr, man kann Beziehungen aufbauen, man kann testen, ob einem das alles gefällt. Also wenn man unter 30 ist, würde ich das immer bevorzugen und dann erstmal schauen, wie das Leben hier so ist.
Ja, weil der Vorteil ist natürlich, du triffst da viele Leute, du kannst da arbeiten, du hast die Möglichkeit, eben Kontakte zu machen, vielleicht sponsert dir dann einer auch dein Visum. Aber auf der anderen Seite, was sagen wir jetzt denen, die jetzt so in unserem Alter sind, also so über 40, habe ich da überhaupt noch eine Chance oder siehst du irgendwo eine Lücke?
Also die beste Lösung, wenn man etwas älter ist, schon eine Karriere hat, ist natürlich, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, das einen irgendwie an die australische Niederlassung weitervermitteln kann als Expat für 3 Jahre. Dann kriegt man eine Aufenthaltsgenehmigung für die Zeit und das ist oft dann auch ein Pfad, um die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Wenn nicht, sind die Möglichkeiten sehr komplex. Wie gesagt, das ändert sich andauernd, deswegen mag ich dazu auch gar nicht ins Detail gehen. Tatsächlich darf ich das auch gar nicht, weil ich keine Einwanderungsberatung geben darf. Aber es gibt manchmal die Möglichkeit, das ohne einen Sponsor zu machen oder man muss sich halt tatsächlich erst einen Job suchen hier und dann einen Sponsor finden. Aber das ist wirklich sehr schwierig, weil ich habe ja schon mal angesprochen, Australier denken sehr kurzfristig und wenn ein Arbeitgeber jemanden einstellen will, dann will er den eigentlich nächste Woche haben und nicht in 6 Monaten, wenn jemand aus Deutschland hierher ausgewandert ist.
Es bleibt auf jeden Fall schwierig. Mehr Tipps zum Thema Auswandern nach Australien gibt es auf deinem YouTube-Kanal. Den verlinken wir, wie schon erwähnt, in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Was mich jetzt noch interessiert, wenn man 20 Jahre im Ausland lebt, gibt es noch Dinge, die du vermisst? Also wo du auch eben nach 20 Jahren denkst, oh, das hätte ich schon gerne nochmal wieder aus Deutschland?
Dinge, die ich aus Deutschland vermisse. Also den Umweltschutz habe ich schon angesprochen. Manchmal, eigentlich nicht manchmal, sondern ich ärgere mich eigentlich immer, wenn ich meine Mülltonne sehe, wo irgendwie alles unsortiert reingequetscht wird und ich weiß genau, das endet irgendwo in der Landschaft. Ansonsten, wenn ich in Deutschland bin, erfreue ich mich oft sehr an der kulturellen Vielfalt, sowas wie Stadtfeste oder irgendwelche Mittelaltermärkte oder einfach die vielen vielfältigen, auch hochwertigen Veranstaltungen, die es in Deutschland gibt. Da ist Australien wirklich ein bisschen unterentwickelt. Da passiert nicht so viel, auch nicht in den Metropolen. Also jemand, der in Deutschland viel unterwegs ist, viel rausgeht, viel Kultur und Szene sucht, der wird hier vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
Alle sagen immer, sie vermissen den Döner.
Ja, den Döner gibt's aber mittlerweile auch hier. Es gibt German Döner in Brisbane und natürlich gegründet von Deutschen. Gut. Aber es ändert sich mit der Zeit. Auch am Anfang haben wir wirklich viele Kleinigkeiten auch vermisst. Sowas wie deutsches Brot, Süßigkeiten, all die Marken, mit denen man aufgewachsen ist. Ne, ist halt plötzlich alles weg. Plötzlich muss man sein gesamtes Konsumverhalten umstellen und all das, was man zu Hause so zusammengekocht hat oder gegessen hat und Essen ist ja immer wichtig, das gibt's halt plötzlich nicht mehr.
Letzte Frage noch. Ich schaue am Ende des Gesprächs immer in die Zukunft meiner Gäste. Normalerweise heißt die Frage, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben, euer Leben aus? Ich würde da jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter noch in die Zukunft springen und so generell fragen, was sind eure Pläne? Also bleibt ihr für immer in Australien? Könnt ihr euch vorstellen, mal noch woanders hinzugehen oder eben was für Träume habt ihr noch?
Das ist total lustig, dass du das ansprichst, weil tatsächlich haben wir genau diese Diskussion sehr häufig im Moment. Wir leben jetzt seit fast 20 Jahren in Südost-Queensland und auch wenn wir viel reisen, es ist schon eine verdammt lange Zeit und wir kennen die Gegend hier sehr gut. Wir haben jetzt auch diese Reise gemacht um Australien, um gezielt auch neue Gegenden kennenzulernen, weil eigentlich wollen wir schon nochmal woanders hin. In ein anderes Land im Moment nicht unbedingt. Ich wollte jahrelang immer mal in Amerika leben, aber das ist natürlich in der heutigen Zeit und mit den politischen Entwicklungen keine Option mehr. Und Australien ist, würde ich sagen, auch im Moment so ein ziemlich guter Deal global gesehen. Also hier stimmt ja schon sehr vieles doch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ja, wir würden eigentlich gerne uns innerhalb in Australien nochmal verändern. Vielleicht auch mal raus aufs Land, ein bisschen isolierter leben auf einem größeren Grundstück, vielleicht mal in eine andere Stadt. Perth hat uns jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, auch die Südküste von Westaustralien. Aber worauf das hinausläuft, ich kann es dir noch nicht sagen. Das ist noch Work in Progress.
Sehr cool, ich bin gespannt. Lieber Chris, erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt rüber in den Einfach-Aussteigen-Club, exklusiv für Mitglieder. Dort gibt es dann die Nachbesprechung zu der Folge. Da geht es dann unter anderem auch um das größte Learning von Chris seit der Auswanderung. Und ich will dann natürlich wissen, in welchem Bereich er in Australien nochmal eine Firma gründen würde, beziehungsweise wo er großes Potenzial sieht. Wer also jetzt weiterhören will, unbedingt Mitglied werden im neuen Einfach-Aussteigen-Club. Aussteigen Club. Den Link und alle Infos gibt es in den Shownotes oder auch auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Danke dir, Chris, erstmal bis hierhin.
Ja, danke dir, Nikolas, und vielen Dank für die Einladung.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Chris Dammann, der 2006 Deutschland verlassen hat und nach Australien ausgewandert ist. Mehr von Chris gibt's auf seinem YouTube-Kanal Leben in Australien. Link dazu in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und die Bilder zu der Folge, die du hier gerade gehört hast, die gibt's natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Ich bin auf jeden Fall zurück am nächsten Mittwoch mit einer brandneuen Episode. Vielleicht bist du ja bis dahin auch Mitglied im neuen Einfach Aussteigen Club geworden. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, alles Gute, ciao.